Wie sieht es eigentlich mit der mentalen Gesundheit von Deutschland aus? Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht bist du als Zuhörer auch neu hier dabei. Du bist bei Zum Glück im Kopf gelandet. Das ist ein Coaching-Podcast von mir. Ich arbeite als psychologische Beraterin in meiner Praxis hier in Erftstadt und gebe jeden Montag Podcast-Folgen raus zu psychologischen Themen, zu Mindset-Themen, zu allen möglichen Mindset-Hacks, die du auch anwenden kannst oder auflösen kannst, damit es dir rundum wirklich gut geht innerlich. Und wir starten heute mit einer Folge in den Mai, die mir sehr wichtig ist. Es geht um mentale Gesundheit generell, vor allem in Lockdown-Zeiten, weil mich mal interessiert hat, ne, also ich, um so einen Kontext zu geben, in meinen Coaching-Sessions hier in meiner Praxis merke ich sehr deutlich, dass mehr von Beschwerden berichtet wird, die im Zusammenhang mit Corona stehen, also die im Zusammenhang mit dem Lockdown stehen, dass Beziehungen leiden, dass Familien leiden, dass es überall auf einmal Reibungspunkte gibt, also vermehrt auf jeden Fall, und sich das auch in meinen Coachings niederschlägt. Und dann habe ich mal mich hingesetzt und recherchiert, wie sieht es eigentlich mit der mentalen Gesundheit von Deutschland aus? Wie sieht es mit deiner mentalen Gesundheit aus? Und vielleicht auch, wenn man sich gerade so darüber austauscht, wie schwierig das alles ist, wie sieht es mit der mentalen Gesundheit von deinen Freunden und deiner Familie aus? Und wozu ich gekommen bin, das erkläre ich euch hier in dieser Folge. Viel Spaß und bis gleich. Deine Maxine. Genau, mit dieser Folge möchte ich gerne auf den wissenschaftlichen Stand aufmerksam machen. Also wirklich statistisch mal gucken, wie steht es eigentlich um Deutschlands mentale Gesundheit? Und insbesondere habe ich mir da das Krankheitsbild von Depressionen und depressiven Verstimmungen rausgesucht, weil auch viele Menschen davon berichten, wie sie sich so fühlen, wie sie sich regelmäßig fühlen, vielleicht auch so täglich im Zuge von so 2, 3, 4, 5 Wochen. Und da ist der Grat halt sehr schmal zu sagen, okay, mir geht's jetzt schlecht, weil einfach dieser Lockdown herrscht und es geht mir total auf die Nerven und es belastet mich. Das ist aber nur was Vorübergehendes, weil sobald die Läden wieder aufmachen, sobald die Ausgangssperre rum ist, kann ich wieder raus und da mein Ding machen. Das heißt, es ist nur eine Laune, die vorübergehend ist. Und da wir jetzt aber schon so lange im Lockdown sind, will ich halt ganz klar darauf aufmerksam machen, dass es erstmal eine vorübergehende Laune sein kann, dass aber bitte auch jeder sehr achtsam mit sich umgehen soll und auch ehrlich hinschauen soll, okay, wie lange hält es jetzt schon an und ist das, was ich als Laune beschreibe, als miese Laune und die ich dem Lockdown zuspreche, nicht vielleicht auch schon ein Krankheitsbild von einer depressiven Verstimmung, weil wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Also mentale Gesundheit hat wann, wenn nicht jetzt, gutes Recht, einfach auch mal in die Knie zu gehen. Und da habe ich jetzt mir eine Studie rausgesucht, um das alles mal zu belegen. Erstmal, weil mich das selber total interessiert hat und dann auch, weil ich darauf aufmerksam machen wollte, dafür einfach so ein bisschen wachrütteln wollte und achtsam machen möchte jetzt hier mit dieser Podcast-Folge. Wie wollt ihr mit euch umgehen und wie wollt ihr euch vielleicht auch wappnen oder euch Unterstützung holen, wenn ihr vielleicht so den Verdacht jetzt hegt, wenn ihr die Folge hört, okay, das trifft auch alles auf mich zu. Verdammt, vielleicht rutsche ich ja gerade in Richtung von einer depressiven Verstimmung oder bin in einer waschechten Depression und habe das aber einfach, weil es so immer mit im Kontext und im Zusammenhang mit Corona steht und allen geht's schlecht, vielleicht nehme ich das deshalb nicht so ernst. Oder nicht ernst genug, weil es einfach so offensichtlich ist, dass es gerade jedem schlecht geht. Und ab wann ist es ein Krankheitsbild? Und da gibt es eine Studie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, also tatsächlich eine seriöse Quelle, so wie ich das jetzt einschätze. Eine Studie, das ist die NAKO-Gesundheitsstudie. Und das ist eine der ersten Langzeitstudien, die die Gesamtbevölkerung betreffen. Also das ist eine Studie, man sagt auch Megastudie, weil da über 200.000 Personen teilnehmen und das eben so einen ganz guten Rückschluss auch auf die Gesamtbevölkerung ziehen lässt. Eine Megastudie, die den gesamten Gesundheitszustand erfragen möchte. Also es gibt Fragen zum Herz-Kreislauf-System, zum Blutdruck, zum, ne, also ganz, ganz breit gefächert. Und an diesem Fragebogen haben vor Corona, vor der Pandemie schon 200.000 Personen teilgenommen. Und auch in Zeiten von Corona, im Lockdown, im Mai 2020, also ne, jetzt auch schon wieder ein Jahr her, haben daran wieder 114.000 Menschen teilgenommen und die haben einen gesonderten Fragebogen zur Corona-Pandemie zusätzlich bekommen. Das heißt, man kann da ganz gut abbilden, wie ging es den Leuten vorher und was hat sich durch die Pandemie verändert. Und auch 114.000 sind immer noch eine sehr, sehr große Zahl an Probanden, wo man dann von den Studien aus ein sehr verlässliches Urteil abbilden kann. Genau, so zum psychologischen, statistischen Hintergrund. Und die Forscher möchten vor allem mit diesem eingestreuten Fragebogen zur Pandemie, wollen die so eine Ausgangsbasis schaffen, um zu untersuchen, ob so diese ganzen veränderten Bedingungen, ne, Lebensbedingungen, Arbeitsbedingungen, Freizeitbedingungen, ob das während der Pandemie nicht nur kurzfristig Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, sondern auch langfristig die Entwicklung von so Volkskrankheiten beeinflussen kann. Also es ist eine sehr seriöse Langzeitstudie, die da aufgesetzt wird. Das ist mir ganz wichtig zu betonen, damit ich hier nicht nur irgendwelche Hörensagen-Facts reinstreue, sondern dass das wirklich Hand und Fuß hat und wissenschaftlich fundiert ist, was jetzt hier für Zahlen folgen. So, genug der Vorbereitung, jetzt geht's los. Die Studie hat nämlich viele interessante Punkte rausgestellt und ein paar davon stelle ich jetzt mal hier nach und nach vor. Die Studie hat herausgestellt, dass besonders junge Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters besonders unter dem Druck des Lockdowns leiden und gelitten haben. Junge Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters kann man sich vorstellen, mittleres Alter geht bis, sagt man immer so, 40, 45. Und junge Erwachsene könnt ihr euch vorstellen, ne? 18, 20, 25 an. Und genau diese Spanne hat besonders unter dem Lockdown gelitten. Das erklären sich die Forscher so. Da haben dann auch so Sozialforscher mitgemacht und da auch versucht zu begründen, woran das liegt. Und das fand ich ein sehr schlüssiges Argument, dass die Lebenssituation mit 45 und aufwärts viel gesettelter ist. Bedeutet vielleicht, na, also die Kinder sind jetzt vielleicht auch langsam schon groß und wenn ich jetzt 60 bin oder 70 bin, dann sind die vielleicht auch schon aus dem Haus und die haben ihr gesetteltes Leben und ich habe mein Leben in den Bahnen und ich habe mein Haus abbezahlt und ich habe keine beruflichen Sorgen mehr. Dass das eine viel ruhigere Ausgangslage ist, wenn man jetzt mal so aufs Nervenkostüm achtet, eine viel sicherere und ruhigere Ausgangslage ist das, statt sich zum Beispiel mit 35 oder Ende 30 Sorgen darüber zu machen, hey, mein Haus ist noch nicht abbezahlt und wenn ich jetzt in Kurzarbeit komme, hat das ganz andere Konsequenzen, als hätte ich schon Haus und Grund und Boden fest in meinem Besitz oder stehe da einfach nicht mehr in der Schuld. Das heißt, dieses Sorgenspektrum bringen die jungen Erwachsenen und Erwachsene mittleren Alters bringen die einfach in einem viel höheren Spektrum mit. Und das führt dazu, dass eben junge Erwachsene und besonders die Erwachsenen mittleren Alters unter besonderem Druck stehen wegen dieser neuen Lebensveränderungen, die Pandemie so mit sich bringt. Genau. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass die sich unter Druck fühlen oder dass die mehr darunter leiden, haben die das natürlich auch wissenschaftlich belegt. Und dann sind immer so Symptome gemeint wie Angst, Stress und depressive Verstimmungen. Was genau das bedeutet, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Punkt 2, der sehr spannend ist und auch sehr wichtig ist, wie ich finde, ist das Ergebnis von dieser Studie, dass der Anteil derjenigen mit moderat bis schwer ausgeprägten depressiven Symptomen insgesamt gestiegen ist. Also die wirklichen Diagnosen sind auch gestiegen von 6,4% auf 8,8%. Und wenn man sich das mal vorstellt und vielleicht die Prozentzahlen vergleicht, dann scheint einem das nicht viel von 6,4 auf 8,8%. Aber der Anstieg ist massiv, weil man die Betroffenheit der Leute mit psychischen Krankungen oder psychischen Störungsbildern die misst man in so 1 bis 2 Prozentzahlen. Also, weil psychische Belastungen und psychische Erkrankungen vor allem, also wirkliche Krankheitsbilder, zum Glück nicht so weit verbreitet sind bzw. diagnostiziert sind, ne, das ist ja auch wieder eine andere Sache, was ist da die Dunkelziffer, sind da 2% oder 2,5% schon fast, ist ein massiver Anstieg, ist ein massiver Anstieg. Ich finde, das kann man sich immer ganz gut vorstellen, wenn man sich so ein Klassenzimmer oder wenn du dir jetzt dein Großraumbüro vielleicht vorstellst und da einfach mal abzählst, 2% von 100 Menschen sind halt 2 Leute, die dann eine Depression haben würden. Und jetzt, wenn du dir anschaust, okay, 8,8% haben jetzt während der Pandemie eine diagnostizierte Depression, dann wären das in deinem Großraumbüro von, weiß ich nicht, 50 Leuten vielleicht schon 4 oder 5. Und ich finde, das wird dann schon langsam einprägsam, wie viele das treffen kann oder wie viele das getroffen hat, die diagnostiziert sind. Wenn wir jetzt an die Dunkelziffer denken, dann sind da wahrscheinlich noch viel, viel mehr Fälle dabei. Und dann kannst du dir vorstellen, in deinem Großraumbüro von 50 Leuten sind wahrhaftig 10 bis 15 Leute vielleicht betroffen, die jetzt da gerade durch die Pandemie tatsächlich auch ein depressives Störungsbild entwickelt haben. So, jetzt, um nochmal auf Deutschland zu kommen, finde ich ja auch den Vergleich dann interessant. Ne? Wie viel sind diese 6,4%? Wie viel sind diese 8,8%? Und dann habe ich mir das ausgerechnet. Deutschlands Bevölkerung ist 23,2 Milliarden stark, ja? Und dann habe ich mal ausgerechnet, wie viel davon sind denn 6,4%? Also wie viel waren vor der Pandemie mit einer Depression diagnostiziert? Und das waren 5.324.800 Menschen. So. Nachher waren es, ich finde das beim Hören immer so ein bisschen schwierig, aber vielleicht kannst du es dir ganz gut vorstellen. Nachher während der Pandemie, also im Mai 2020, da muss man sich jetzt auch vor Augen führen, das ist auch schon ein Jahr her, waren es 7.321.600. So, das bedeutet, neu depressiv dazugekommen sind 1.996.800 Menschen. Das sind knapp 2 Millionen Menschen, die mit einer Depression neu dazugekommen sind. Und wenn du dir das so vorstellst, habe ich mal jetzt geguckt, welche Stadt hat ungefähr so viele Einwohner? Und das ist Hamburg. Hamburg liegt ein bisschen drunter bei 1.841.000. Und das, finde ich, wird dann so einprägsam, wenn man sich jetzt mal überlegt, man geht durch Hamburg und jede Straße, also auch nicht jetzt irgendwie die Reeperbahn, sondern jede Straße dieser großen Stadt, jedes Haus, was da 3, 4, 5 Stöcke hat, du schaust da rein und jeder Mensch in diesem Haus hat eine Depression. Und du gehst ein Haus weiter und in der ersten Etage wohnen vielleicht 4 Leute, die sind alle 4 depressiv. Im ersten Stock wohnen vielleicht 3 Leute, die sind auch depressiv. Dann schaust du durch ein Zimmerfenster und da schaust du vielleicht gerade in eine WG und da sind wieder 4 Leute auf dem Wohnzimmersofa versammelt und die haben auch alle 4 eine Depression. Das heißt, jeder Bewohner dieser Stadt, egal in welches Fenster du schaust, egal in welche Straße du gehst, egal auf welches Stockwerk von jedwedem Haus du zeigst, jeder Mensch in dieser Stadt hat eine Depression. So viele Depressionen sind dazugekommen. Ganz Hamburg und mehr und noch mal 100.000 mehr sind dazugekommen, 150.000 mehr und noch mehr sogar, wenn ich das jetzt hier gerade auf meinem Zettel überfliege. Ja, also das sind so viele Menschen und das ist einfach nicht unter den Teppich zu kehren. Das ist so ein Riesenanstieg und darauf wollte ich einfach aufmerksam machen. Es sind so viele Menschen, deren mentale Gesundheit unter dieser Situation leidet. Deshalb, wenn du auch merkst, dir geht es einfach mental nicht gut, dann nimm Hilfe in Anspruch. Nimm Hilfe in Anspruch. Es ist nicht normal. Das ist ja auch so, worauf ich auch mit dieser Folge aufmerksam machen möchte. Das ist das eine, irgendwie sich die Zahlen anzuschauen und zu gucken, okay, was hat diese Studie ergeben, aber worum geht es mir jetzt als Podcast-Host für euch? Und das ist Folgendes. Das ist die Message, dass du das nicht aushalten musst. Also, ich gehe jetzt einmal über die Symptome, über die Hauptsymptome von einer Depression. Und dann wirst du nämlich merken, was da die Gefahr ist. Weil ich finde, das könnte man auch so in dieser Lage jetzt, und so geht es mir eingeschlossen, 100% lege ich meine Hand für ins Feuer, gibt es Tage, wo man diese ganzen Symptome sammelt und jedes Symptom trifft auf einen zu. Einfach, weil gerade die Antriebslosigkeit nicht so da ist, weil man niedergeschlagen ist, weil man frustriert ist, weil es einem einfach reicht so langsam. Und das sind aber auch Symptome einer Depression. Achtung, so, die Liste geht so. Die Hauptsymptome einer Depression sind gedrückte Stimmung. Check, wenn wir das jetzt mal in eine Checkliste verwandeln. Interessenlosigkeit. Check. Freudlosigkeit. Ja, unter Umständen auch. Check. Fehlender Antrieb. Ja, definitiv zwischendurch. Und erhöhte Ermüdbarkeit. Auch. So. Weitere mögliche Symptome sind eine Verminderung der Konzentration, Abnahme des Selbstwertgefühls, pessimistische Zukunftsperspektiven, verminderter Appetit, Schlafstörungen und Suizidgedanken. Das sind Symptome einer waschechten Depression. Und im ersten Teil, oder auch so mangelnde Konzentrationsfähigkeit oder Appetitlosigkeit oder sowas, sind das Symptome, die einem wie so die tägliche Laune oder heute ist wieder so ein blöder Tag, die einem da durchaus begegnen und auch in diesem Gesamtpaket. Und die Gefahr ist eben jetzt, worauf ich so aufmerksam machen möchte, das als normal abzustempeln, weil es die Lebensumstände gerade eben so in dieses Licht rücken. Und da ganz vorsichtig zu sein und zu sagen, wenn diese ganzen Symptome auf mich zutreffen, dann muss ich wachsam werden. Und vor allem, wenn die lange anhalten, dann muss ich wachsam werden. Weil es gibt auch Leute, die in dieser gleichen Lebenssituation sind, die die gleichen Lebensumstände treffen, die dieses Stimmungs- und Krankheitsbild eben nicht mitbringen. Also wenn du dich da wiederfindest und sagst, ja, ich bin interessenlos, ich habe kein Interesse an gar nichts, ich bin antriebslos, ich schlafe nicht gut, aber ist ja auch klar, weil es ist ja gerade Corona, dann sei da ganz vorsichtig mit deinem Urteil dir selber gegenüber, weil du, ja, es ist normal, also es ist, sagen wir nicht, es ist normal, sagen wir, es ist verständlich, dass du so reagierst auf die neuen Lebensumstände. Es ist verständlich, dass eine Pandemie mit diesen Umständen, unter denen wir jetzt gerade hier leben, dass die eine Depression verursachen können. Das ist verständlich. Aber es ist nicht normal, dass du das aushalten musst und dass du da einfach drin verharrst und wartest, bis es weggeht, weil eine Depression eine sehr ernstzunehmende Erkrankung ist. Und ich habe hier nochmal ein paar Zahlen für euch. Studien zeigen nämlich, dass rund jeder fünfte Deutsche, stell dir wieder dein Großraumbüro oder einen Klassenraum vor oder deine Familie oder deinen Freundeskreis, jeder fünfte daraus im Alter von 18 bis 65 erkrankt mindestens einmal im Laufe seines Lebens an einer Depression. Frauen sind dabei doppelt so häufig betroffen wie Männer. So, das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass du vielleicht gerade eine depressive Verstimmung auch durchläufst oder ob das eine Laune ist oder vielleicht gerade auf dem Übergang ist zu einer Depression. Ganz klar will ich hier nochmal Stellung beziehen, dass ich gerade nicht den Teufel an die Wand male, sondern einfach dazu wachrütteln möchte, diese Belastung musst du nicht aushalten. Es gibt sehr, sehr viele Anlaufstellen, um sich selbst zu helfen. Und da muss es noch nicht mal heißen, hey, du musst jetzt auf jeden Fall in Behandlung und du musst Antidepressiva nehmen und du musst irgendwie zusehen, dass diese Krankheit weggeht. Auf der einen Seite natürlich, weil man es, wie gesagt, nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach eine Hilfe für dich, aus dieser Situation ein Stück weit einen Schritt rauszugehen. Ob das ist, dass du mit einem Seelsorgertelefon irgendwie Kontakt aufnimmst. Da sitzen ganz viele Leute, die sich genau darum kümmern, nämlich ein offenes Ohr zu haben oder so Depressionssymptome abzuklären, um dich dann irgendwie vielleicht an einen Therapeuten zu vermitteln oder ne, dir da einfach fachliche Unterstützung zu holen. Weil es nicht normal ist, dass du mit diesen Symptomen umgehen musst. Weil stell dir jetzt mal vor, diese Umfrage ist ja auch aus dem Mai 2020 und seitdem durften wir mal kurz wieder raus. Aber jetzt haben wir Mai 2021. Vielleicht sind innerhalb dieses Jahres noch mal ein paar dazugekommen zu den 8,8%. Da einfach nicht so eitel zu sein, zu sagen, nee, mir passiert sowas nicht und das gilt nur für die anderen, ich komme da auch so auf eigene Faust wieder raus, sondern da auch ehrlich zu sein und sich die Hilfe zu holen, wenn man sie einfach braucht, weil das nichts Verwerfliches wäre. Und dadurch, dass auch Depression oder mentale Gesundheit oder mentale Krankheit vor allem so ein Tabuthema ist, leider nach wie vor in Deutschland, dass man einfach nicht so offen drüber spricht, hey, ich glaube, ich habe irgendwie ein depressives Verstimmungsbild oder ich glaube, ich habe hier, es kann sein, dass ich depressiv bin gerade, also wirklich im Sinne des Krankheitsbildes, dass das nicht so offen diskutiert wird, denkt man immer, man ist dann ein absoluter Exot und irgendwas stimmt nicht mit einem oder man ist die einzige Person, die das nicht handeln kann. Denkt dran, jeder Fünfte. Jeder fünfte Mensch. Du bist damit bei weitem nicht alleine. Du bist einer dieser 1.996.800 Menschen. Es ist überhaupt nicht verwerflich und Hilfe ist da. Hilfe ist da. Es spricht nur keiner drüber. Und das wollte ich hiermit einmal brechen. Genau. Ich bin zwar kein Therapeut, ich bin keine Therapeutin, ich arbeite nicht mit Depressiven zusammen, aber wenn hiermit jetzt schon mal das Eis zwischen uns beiden zumindest gebrochen ist und du hast dich davon gehört gefühlt oder gesehen gefühlt und gedacht, so, boah, ja, erwischt, das trifft auf mich zu und jetzt stelle ich gerade in Frage, ob ich da vielleicht tatsächlich so ein Krankheitsbild mit mir rumtragen könnte, wo gehe ich denn jetzt hin? Fange ich jetzt einfach an zu googeln oder was soll ich tun? Dann können wir auch gerne darüber miteinander sprechen. Also ich werde die Depression nicht behandeln, weil ich da als Coach nicht für zugelassen bin. Aber was wir gerne machen können, ist, dass ich dir ein paar Anlaufstellen empfehle oder ja, dass du einfach mal drüber sprechen kannst, wie es dir geht. Was wir aber schon gerne machen können, was ich dir als Coach anbieten kann, ist, wenn du jetzt denkst, okay, ein paar Sachen davon treffen auf jeden Fall auf mich zu. Aber wie eine ausgewachsene Depression sehe ich das jetzt gerade nicht. Aber trotzdem geht es mir nicht gut mit meinen Gedanken und mit meiner Situation. Dann können wir natürlich gerne coachen und schauen, wie können wir deine Gewohnheiten, dein Verhalten und vor allem auch deine Gedanken so anpassen, dass es dir in der Situation jetzt unter den Lebensbedingungen viel, viel besser geht. Das können wir natürlich sehr, sehr gerne im Coaching machen. Also wenn du da Bedarf hast, dann melde dich sowieso super gerne und dann schauen wir, dass wir dich da auf Vordermann gebracht bekommen mental. Genau. Deshalb, die Folge hier im Podcast ist zwar jetzt ein bisschen aus der Reihe getanzt, weil es nicht darum ging, okay, was ist Mindset, was gibt es da für Hacks, was gibt es da für Brücken oder für Tools, das ist ja so mein Lieblingsthema eigentlich. Die ist ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ich hoffe, sie ist trotzdem auf offene Ohren gestoßen. Ja, nächste Woche geht es dann weiter mit typischem Coaching-Content. Ich freue mich schon drauf und hoffe, du schaltest wieder ein. Das würde mich total freuen, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine. Bis nächste Woche. Ciao.